Ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Das ist für mich wirklich was etwas Besonderes, denn ich weiß gar nicht, wie mein Dienst im Siegerland verlaufen würde, wenn wir damals die Evangelisation nicht gemeinsam hätten. Gefühlt war ich schon fast in jeder Gemeinschaft mehrmals. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute man gesehen hat, gehört hat, wie viele sich bekehrt haben. Ich weiß nicht, ich mache keine Strichliste oder irgendwas. Irgendwann habe ich damit aufgehört. Gott hat so viel Gnade geschenkt. Und es ist wirklich ein ganz großes Vorrecht, der Gemeinde Jesu dienen zu dürfen. Es ist tatsächlich ein ganz großes Vorrecht. Und ich nehme an, die meisten von euch sind Teil einer Gemeinde. Und wisst ihr, das allein ist schon so ein großes Geschenk. Ein Teil dieser großen Gemeinde sein zu dürfen, die Gott, die Jesus selber ins Leben gerufen hat, und aktiv daran teilnehmen zu dürfen, Gemeinde gestalten zu können, wisst ihr, das ist eigentlich eine Dimension, der bin ich mir gar nicht immer so bewusst. Und trotzdem empfinde ich das für mein Leben als ganz großes Geschenk. Bevor wir auf das Wort Gottes hören, will ich noch gern mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke für dein Wort, Herr. Bitte begegne du uns ganz neu durch dein Wort und durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Ja, Menschenfischer werden. Wisst ihr, immer wenn Menschen zum Glauben kommen, dann spielen drei Faktoren eine ganz wichtige Rolle. Der Mensch muss wollen. Der Mensch muss wollen. Wir können keinen zum Glauben zwingen, das geht nicht. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Der Mensch muss wollen. Die zweite Komponente ist ganz wichtig. Andere Christen reden von Jesus. Und noch was? Sie reden nicht nur von Jesus, sondern von Bekehrung. Wenn das nicht geschieht, bekehrt sich keiner. Und das muss ich mir sagen lassen und du heute Morgen auch. Keine Angst, ich hau wieder ab und dann seht ihr mich erstmal nicht mehr. Aber es reicht nicht, von Gott zu sprechen. Es reicht noch nicht mal, von Jesus zu sprechen. Wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu bekehren. Und das ist das Zweite. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann haben sie gefühlt 50 Mal vorher Kontakt zu anderen Christen. Und vielleicht sagen nicht alle 50, du musst dich bekehren, aber ein Teil von diesen 50 bestimmt. Weil sonst gibt man den Menschen nicht die Möglichkeit. Ja, stell dir vor, du kommst in eine Familie und da steht das Essen und die erzählen vom Essen, du sitzt da am Tisch ohne Teller, wie gut das Essen schmeckt, wie toll das Essen ist und wie saftig das ist und wie gut die Frau oder der Mann gekocht hat, wer auch immer, aber du gibst deinem Gast keinen Teller und sag nicht, greif zu. Ja, wer macht das schon? Wir ja. Wir reden von Jesus, wie schön das Leben ist, aber sagen dann nicht, du kannst dich auch bekehren. Du sollst dich bekehren. Also es geht nicht ohne. Das ist das Zweite. Menschen, die Jesus kennen, sollten von Jesus sprechen und von einer Bekehrung erzählen. Und das Dritte, all das geht immer nur von Gott aus. Er ist der Initiator. Er gibt uns die 1000 Möglichkeiten im Alltag, Menschen zu begegnen. Und diese Situation dürfen wir nutzen. Keiner muss unter Druck stehen. Also ich muss nicht sagen, also die letzten 3 Tage habe ich noch gar nicht jemandem etwas von Jesus erzählt. Jetzt wird es mal Zeit, sonst ist ja mein geistliches Leben irgendwo im Keller gelandet. Diesen Druck, den kennt die Bibel nicht. Den gibt es nicht. Aber Jesus stellt uns im Alltag in Situationen hinein, wo wir unseren Glauben bezeugen können, wo wir reden können. Manchmal nur, wo wir leben können. Aber dann spricht das auch. Aber oft ist es auch so, dass wir Worte nutzen dürfen und sollen. Gott gibt uns aber die vielen Möglichkeiten. Ich habe vor einer Woche meinen Sohn mal wieder von der Schule abgeholt. Schule, da gegenüber ist ein Krankenhaus. Das Krankenhaus gibt bald auf. Ich habe dort geparkt. Ich gehe dann da so lang mit meinem kleinen Sohn. Und ich sehe jemanden, den kannte ich aus meiner Schulzeit. Und ich sage, Tobias, bist du das? Sagt er, ja. Ich sage, wir haben ja schon lange nicht mehr gesehen. Sagt er, ja, und dann kommen wir so ins Gespräch und sagt, was ist jetzt mit dem Krankenhaus? Sagt er, ja, gibt jetzt auf, aber ich habe ja jetzt Perspektive, die Gemeinde stellt mich an. Gemeinde? Da werde ich immer hellhörig, was meint er jetzt für eine Gemeinde? Da sagt er, ja, du, alles hat unser Herr Jesus in der Hand. Ich dachte, das hört ja schon gut an. Sagt er, ja, ich habe mein Leben in die Hände Jesu gegeben, ich habe mich bekehrt. Ich habe mich so gefreut an der Stelle. Ich sage, Tobias, das wusste ich gar nicht. Er sagte, ja, schuld daran bist du. Ich habe den so gefühlt 20 Jahre nicht mehr gesehen. Ne? Und ich dachte jetzt, der guckt die YouTube-Gottesdienste an oder irgendwas, keine Ahnung. Sag ich, wie ich? Ja, sagt er, vor über 20 Jahren, da warst du fertig mit deiner Ausbildung in Beatenberg in der Bibelschule. Da haben wir uns mal im S-Bahnhof zufällig getroffen. Da hast du mir von Jesus erzählt, von einer Bekehrung und so weiter. Und das hat so bei mir gezündet, dass ich weitergegraben habe und bin dann zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. An der Stelle hat mir Gott das mal gezeigt, 20 Jahre später, was so ein kurzes, ich habe null Ahnung, wann das Gespräch stattgefunden hat vor 20 Jahren. Gar nichts mehr, ich habe gar keine Erinnerung mehr, nicht nur eine schwache, null. Aber es ging ja auch nicht darum, dass ich mich daran erinnere, sondern es hat bei ihm gezündet. Und das meine ich, liebe Geschwister. Wir wissen nicht immer, was Gott durch uns tut. Das ist auch gar nicht immer notwendig. Aber jedes Gespräch finden wir in der Ewigkeit wieder. Und dann ist es wichtig, wenn ich die Möglichkeit habe, ja, dann sei eindeutig, dann sei klar und dann gib Menschen die Möglichkeiten und weise auf Jesus hin und zu einer Entscheidung zu ihm. Ja, mehr als belächeln werden sie uns in Deutschland nicht. Und das machen sie eh. Also von daher ist der Ruf erst ruiniert, wird fröhlich weiter evangelisiert. So, und was haben wir denn zu verlieren? Also, ist ja sowieso zeitlich begrenzt alles hier auf dieser Erde. So, also, der Menschenfischer. Ich möchte uns den Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4. Und ich lese ab Vers 17. Matthäus Evangelium Kapitel 4 ab Vers 17. Von der Zeit an begann Jesus zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Als nun Jesus am Galiläischen See entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze in den See, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten, und er rief sie. Und sofort verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgten ihm. Und Jesus ging in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Kommt, folgt mir nach. Dem Ruf bist du bestimmt gefolgt. Und ich war immer als junger Christ ganz erstaunt, mit welcher Vollmacht Jesus das gesagt hat, dass es so gezündet hat, dass die aufgestanden sind und los. Und irgendwann habe ich mal viel später gelesen in einem Buch, ja, das war so ein typisch rabbinischer Satz. Denn damals war es so, wenn du studieren durftest bei einem Rabbiner, dann war quasi der Schlüsselsatz dafür, dass du zugelassen wirst zum Studium, komm, folge mir nach. Denn es ging nicht nur um Lernen, um Theorie, es ging auch um Praxis. Also berief er sie, eigentlich war die Zeit schon lange für die Fischer vorbei, studieren zu dürfen, aber an der Stelle war es das größte Vorrecht, in der Schule eines Rabbiners sein zu dürfen. Jesus ruft sie quasi mit diesem rabbinischen Satz, kommt, folgt mir nach. Jesus, der eigentlich Zimmermann war, und die stehen auf und tun das, weil Jesus sie gezogen hat. Du hast dich damals bekehrt und das ist wunderbar und du folgst Jesus nach in deiner Schwachheit, aber von Herzen. Und jetzt geht es darum, um das Zweite zu erleben. Ich will euch zu Menschenfischer machen. Also das ist nicht etwas, was du jetzt lernen musst von einem Bibelschullehrer oder einem Ältesten oder einem Pastoren. Die können mal eine Hilfe sein an manchen Stellen, bestimmt. Aber es geht darum, dass Jesus es aus dir machen darf. Das heißt, Jesus will etwas an dir, in mir was tun, um durch dich wirken zu können. Also, der die meiste Arbeit an der ganzen Geschichte hat, das ist der Herr. Ich will euch zu Menschenfischer machen, aber das Okay, das innere Ja, das musst du haben. Und wenn du jetzt dein geistliches Leben mal mit einer Autofahrt vergleichst, wo sitzt Jesus gerade? Ist er auf dem Beifahrersitz oder auf dem Rücksitz bei dir oder in der Kofferklappe? Also musst du ja mal ehrlich sein zu dir selber, nicht zu mir. Wo sitzt Jesus gerade oder sitzt er wirklich hinterm Steuer und du bist Beifahrer? Ich bin nicht unbedingt ein guter Beifahrer, ich verkneife mir dann ganz viel, weil ich die Leute nicht noch mehr in Unruhe bringen will. Aber geistliches Leben heißt eigentlich, du bist ständiger Beifahrer. Jemand anders bestimmt die Richtung, das Tempo und die Pausen und auch noch das Ziel. Und in dem Moment lasse ich Jesus an meinem Leben, in meinem Leben wirken. Ich will aus dir etwas machen, was du noch nicht bist. Ein Menschenfischer. Und das sollten wir zulassen. Und das kann auch mal wehtun. Und dann musst du auch mal alles mal in die Waagschale legen und sagen, will ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Will ich jetzt noch mit 60, mit 70 anfangen zu sagen, Menschenfischer? Oder ist meine Zeit nicht da schon lange abgelaufen? Bin ich da geistlich schon in Rente? Oder im Dauerurlaub? Er sieht die zwei beim Fischen. Und dann heißt es hier, beide Brüder ließen ihre Netze los. Ja, für was stehen diese Netze? Diese Netze stehen erstmal für deinen Plan. So, das ist erstmal dein Netz, dein Plan fürs Leben, egal wo du gerade bist. Mein Plan fürs Leben, das stand eigentlich ziemlich schnell für mich fest. Ich bin selbstständiger gewesen. Ich wollte heiraten, ich wollte ein paar Kinder in die Welt setzen, alt werden und sterben. Das war mein erklärter Plan. Das hört sich vielleicht nicht unbedingt sehr dynamisch an, aber ich hatte es auch nicht vorgehabt. So. Aber dann kam Jesus in mein Leben und dann wurde auf einmal alles anders. Nichts mehr mit Selbstständigkeit, nichts mehr mit einfach heiraten, Familie und sterben, sondern auf einmal lernst du Jesus kennen, er vergibt dir all deine Schuld und Sünde und davon hatte ich viel und damit habe ich immer noch zu kämpfen. Und das hat mich so umgehauen, dass ich frei geworden bin von so vielen Bindungen und Abhängigkeiten in meinem Leben, dass ich das einfach nicht mehr für mich behalten konnte. Und auf einmal hatte ich einen Wunsch. Herr Jesus Christus, bewahre mich vor eins, unbrauchbar zu werden. Bewahre mich davor, unbrauchbar zu werden. Das war für mich auf einmal das Schlimmste, was es geben konnte, für Jesus nicht mehr brauchbar zu sein. Und dann habe ich mal so als junger Mann gebetet, Herr Jesus, schick mich überall, wo du willst, aber lass mich irgendwo unterkommen, dir zu dienen. Schick mich egal wohin, wenn es geht, nicht nach Russland. Nicht wegen den Menschen, sondern wegen der Kälte. Ich mag die Kälte nicht unbedingt, aber wie einige von euch wissen, Gott hat Humor. Die meisten Evangelisationen hatte ich anschließend in russlanddeutschen Gemeinden. Also schon, ich war letztens in einer kleinen Gemeinde in Bonn, die haben 1000 Besucher jeden Sonntag, haben 700 Mitglieder. Und das war so eine ganz normale Gemeinde. Auch nicht anders wie jetzt. Ganz normale Leute, die machen auch nichts großartig anders, außer dass sie, was die wirklich auszeichnet an der Stelle, die evangelisieren regelmäßig. Die werfen die Netze regelmäßig aus und das ist ja auch gut so. So, und da merkte ich, Gott hat Humor. Nach Russland hat er mich dann nicht geschickt, aber zu der Menschengruppe. Und da fühle ich mich auch wohl. Das mir eigentlich, mir ist es eigentlich völlig egal, wie die Leute aussehen, was für eine Hautfarbe sie haben, was sie für geflogen. Ich rufe dann an bei Gemeinden, die ich nicht kenne und sage, sag mal, wie soll ich mich bei euch kleiden? Krawatte, keine Krawatte, Bart oder soll ich den abrasieren? Das mache ich alles mit. Das, solange ich beim Evangelium bleiben kann, ist mir das Äußere völlig egal. Ich bin bei manchen Jugendveranstaltungen gewesen, da habe ich mich erholen müssen, so von der Musik. Das macht aber überhaupt nichts. Also ich bin da auch nicht unmotiviert oder so, weil das ist für die Gruppe genau das Richtige. Und wenn ich dieser Gruppe an der Stelle mit dem Wort dienen kann, dann passt es doch, dann ist es doch in Ordnung. Da muss man doch ein bisschen weiteres Herz haben. Man will ja Menschen fischen. Ne? Also wir wollen ja, sag mal Hand hoch, wer angelt denn von euch ab und zu? Gibt es da irgendwelche, die angeln oder nur Fischesser? Keiner angelt. Das ist genau deine richtige Predigt heute, wunderbar. Mein Großer ist 12, der andere, der Kleine ist 6, die wollen immer mal wieder angeln gehen. Das ist so, ich bin auch kein leidenschaftlicher Angler, aber ab und zu mache ich das dann doch. Genau, diese Netze stehen für deinen Plan fürs Leben, diese Netze stehen für deinen Broterwerb. Und jetzt geht es ja schon ein bisschen ans Eingemachte. Sag mal, dürfte Jesus heute dir sagen, hör auf mit deiner Arbeit, fang an in der MSOE oder in einer anderen Missionsgesellschaft, im Inland oder Ausland? Oder sag mal, bist du eigentlich geistlich noch so flexibel, dass du diese Fragen noch zulässt? Oder bist du geistlich so eingefahren, dass du sagst, nee, das war jetzt die letzten 20, 30, 40 Jahre so, das bleibt jetzt so. Oder fragst du noch als Ehepaar, Herr, sollen wir hier wohnen oder sollen wir nochmal umziehen? Woanders vielleicht Gemeinde gründen? Also, was ich meine, wofür ich dich sensibilisieren will, du kannst auch mal deine Netze, die du zwanghaft festhältst, loslassen. Und das ist risikoreich, das stimmt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, es gab eine Zeit lang, da hatten viele im Auto so einen Wackeldackel. Kennt ihr die? Ja, die haben wir so. Ja, ja. So ist Jesus nicht. Der nickt nicht alles ab, was ich tue. Und manchmal geht es darum, die Netze loszulassen. Lebensplanung, Broterwerb, Netze stehen auch für Sicherheit. Einer meiner Mitarbeiter in der MSOE, als er angefangen hatte, hat er mir dann irgendwann mal gesagt, Angelo, es war für mich irre schwer, einige Versicherungen zu kündigen. Der war versichert für alles sozusagen. Und er merkte dann, wenn ich als Missionar arbeite, werde ich den finanziellen Standard so nicht halten können. Ich muss an manchen Schrauben drehen. Und hat einige Versicherungen gekündigt. Ich meine, Deutschland ist, ja, wie soll ich sagen, wahrscheinlich gibt es auch eine Versicherung gegen Versicherung. Du kaufst ein Handy und lässt es versichern. Für ich weiß nicht was. Und wenn es dann kaputt geht, dann heißt es sowieso, das Handy ist das Geld nicht mehr wert, du kriegst nur noch einen Teil davon, lass es trotzdem versichern. Du fühlst dich ja wohl damit. Dann ist es ja auch für dich in Ordnung. Versichert sein gegen alles. Weil wir eine panische Angst haben vor Dingen, die wahrscheinlich nie eintreten. Und wir dürfen dann auch sagen, okay, Sicherheiten an manchen Stellen loszulassen, um frei zu sein, Jesus dienen zu dürfen. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das bedeutet aber auch, einige Netze in deinem Leben loszulassen. Netze können auch für Bindungen stehen und auch für Dinge, die dir nicht gut tun. Jesus berief die zwei anderen Brüder und ihr Vater Zebedäus war mit im Boot. Und da ging es nicht nur darum, die Netze loszulassen, sondern auch den Vater loszulassen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Beziehung zum Vater eine toxische Beziehung war. Nein, aber es gibt toxische, es gibt giftige Beziehungen für uns Kinder Gottes. Und wenn du einen Freundeskreis hast, die dich geistlich stark blockieren, dann solltest du überlegen, wie viel Zeit kannst du mit denen verbringen. Es gibt Beziehungen, die tun dir nicht gut. Die hindern dein geistliches Wachstum und dann hat Jesus das Recht zu sagen, du lass los, steig aus diesem Boot, ich will dich schließlich zum Menschenfischer machen. Und dann hat Jesus das Recht, in deiner Beziehungsebene da herumzuarbeiten und dich auch zu separieren. Darf er das noch? Als ich noch nicht verheiratet war, habe ich wirklich gebetet, Herr Jesus, schenk mir die eine Frau. Die eine Frau, die ich dann auch heirate. Und das war für mich schwer. Ich meine, so viele Frauen. Aber du darfst nur eine wählen. Ja, und wenn du dann Pech hast und hast die falsche gewählt, dann bist du dein Leben lang unglücklich. Ich hatte Angst. Ich kam nicht so aus einem wirklich geistlichen Hintergrund. Ich hatte an der Stelle auch Angst vor dem Birkenstock-Modell. Ich kam gar nicht aus Gemeinde heraus und so weiter. War zwar in der Kinderstunde, aber wir hatten eine Kinderstundentante, die habe ich geliebt. Aber sie war für mich so der Inbegriff einer tiefgeistlichen Frau. Sie war, wie soll ich sagen, sie folgte nicht jedem modischen Trend. Ich glaube, das ist gut gesagt, ja. Und auch so mit Friseur war nicht so. Ich dachte, so muss eine tiefgeistliche Frau aussehen. Das hatte ich im Kopf und ich dachte, Gott bewahre mich. Ich habe wirklich gebetet, Herr Jesus, schenk mir eine Frau. Ich habe immer gebetet, Herr, schenk mir bitte keine dumme Frau. Schenk mir aber auch eine Frau, mit der ich beten kann. Und gefallen soll sie mir auch noch. Irgendwann habe ich dann Mandy kennengelernt. Es hat lange gebraucht. Ich habe spät geheiratet, erst mit 30. Der Punkt ist der, ich sage das ja nicht zum Selbstzweck, darf Jesus bestimmen, mit wem du Zeit verbringst? Darf Jesus immer noch bestimmen, wenn du noch nicht verheiratet bist, wen du heiratest? Darf das Jesus tun? Er will dich zum Menschenfischer machen. Gibt er immer noch den Ton an oder folgt er uns? Und wir bestimmen eigentlich und er darf nur abnicken. Und da merkt ihr die Herausforderung an dieser Stelle. Diese zwei haben ihren Vater stehen lassen und sind Jesus gefolgt, weil es der Ruf des Herrn war. Und es gibt Parallelen zwischen den Fischer und den Menschenfischer. Der Fischer und der Menschenfischer, die müssen auf beide, auf Folgendes achten. Das Lebensumfeld der Fische ist wichtig. Das ist enorm wichtig. Man muss wissen, wo man gerade angelt. Bin ich in einer Stadt? Bin ich auf dem Dorf? Wie ticken die Menschen? Auf was kommt es dort an? Ich habe ja schon gemerkt, mehr als Hallo, dann ist man ein Lellis. Und ja, ich meine, das ist auch eine Einstellung, keine Frage. Aber man muss es ein bisschen wissen, wo man ist. Paulus war in Griechenland auf den Areopag und der hat vor in Athen die ganzen Götzen gesehen. Und da heißt es, Paulus ergrimmt, der war innerlich bewegt von dem, was er sah, emotional. Und er hätte den Leuten ja auch sagen können, also sag mal, was macht ihr für einen Blödsinn mit all den Götzen, die ihr habt? Damit fahrt ihr in die Hölle. Das wäre nicht falsch. Nur hat es anders aufgezogen. Er hat gesehen, was sie da machen und den, noch einen Altar für den unbekannten Gott und hat sie erstmal dort abgeholt und gesagt, ich habe gesehen, was ihr alles dort habt, dass ihr die Götter verehrt in allen Varianten und ich habe auch gesehen, ihr habt einen Altar für den unbekannten Gott und den würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Aber der Ansatz war ein anderer, weil er wusste, wie die Leute denken. Die waren nicht abgeneigt von Gottheiten. Also hat er kein Problem damit. Ich muss doch wissen, in welchem Gewässer ich bin. Und ich muss die Fische kennen. Es gibt Friedfische, es gibt Raubfische, das ist ganz verschieden. Aber dann, wenn ich Menschen gewinnen will, dann muss ich wissen, welche Fische es dort sind. Ich habe einen türkischen Friseur, Moslem, mit dem spreche ich jedes Mal über den Glauben. Warum nicht? Es gibt ein paar Dinge, die du wissen musst. Trete frisch auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Ja, wenn wir das machen, wenn wir die Leute noch wahrnehmen, dann ist es sehr gut. Wenn ich dann noch weiß, gibt es Ebbe und Flut? Bei uns in Hamburg gibt es Ebbe und Flut. Ich muss doch wissen, ob Ebbe oder Flut ist. Wir taufen immer an der Elbe. Ich will jetzt nicht großartig über Taufe sprechen, wir taufen an der Elbe. Mein Bruder hat Ebbe und Flut verwechselt und wir standen da. Ja, es ist tatsächlich geschehen. Ja, was soll ich euch sagen? Wir standen da im Watt sozusagen und ich sagte, machst du jetzt eine Schlammtaufe oder wartest du jetzt nochmal? Wir haben gewartet. Es ist schwierig, wenn man das verwechselt, Ebbe und Flut. Es gibt Dinge im Leben, die, da bist du oben auf und es gibt auch ganz viele Ebbe-Phasen, da geht es dir nicht gut. Und wenn ich nicht mehr mein Gegenüber sehe, wirklich, liebe Brüder, liebe Schwester, achtet auf euer Gegenüber, wenn ihr mit dem spricht. Was für eine Körperhaltung hat er? Ist er offen oder nicht? Wie es auch ist. Ich habe mal den großen Fehler gemacht, wir hatten Evangelisation. Pro Christ haben wir gemacht und wir haben ein Ehepaar eingeladen, sie musizierte und er hat gesungen und ja, beide waren blind und ich rede im Vorfeld mit denen und am Ende des Gesprächs sage ich dann zu ihnen, wir sehen uns später. Ja, ihr lacht jetzt, als ich das gesagt habe, dachte ich, wie blöd bist du eigentlich, weil du so im Fluss bist und gar nicht mehr dein Gegenüber wahrnimmst. Also ich meine, das war so ein Patzer, das habe ich ja nicht vergessen. Ich sage, du bist so schnell und fragst, wie geht's dir? Und du meinst es gar nicht so. Du bist froh, wenn der sagt, gut, und dann bloß weiter. Erzähl mir gar nicht deinen ganzen Schrott. Will ich gar nicht hören. Also dann frag doch auch nicht, wie geht's dir, wenn du es nicht so meinst. Und wenn du es so meinst, dann nimm Zeit mit. Der Angler und der Menschenfischer, beide müssen ihre Ausrüstung gut kennen. Bei uns ist es an der Stelle einfacher, wir haben 66 Bücher, die müssen wir kennen. Es gibt Themen in diesen Büchern, die müssen wir kennen. Also wenn du von Bekehrung sprichst, dann ist es vom Vorteil, wenn du einige Bibelstellen kennst, wo das Wort Bekehrung vorkommt. Wenn du dann noch wirklich so wirklich motiviert bist und du redest dann nochmal vom Wiedergeburt, was nicht immer unbedingt einfach ist, dann musst du wenigstens ein paar Bibelstellen kennen, die von der Wiedergeburt sprechen. Weil dein Gegenüber hat ein Handy und der kann googeln. So, und du musst dann auch Bibelstellen wissen. Weil sonst fragt er nach, weißt du das nicht? Wieso nicht? Du musst doch wissen, was deine Grundlage ist. Jedes Kind Gottes sollte doch in seiner Bibel irgendwo zu Hause sein. Nicht aus Druck, verstehe mich da nicht falsch, aber das ist unsere Ausrüstung, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Das ist die Grundlage dafür. Und da sollten wir an der Stelle ein wenig zu Hause sein. Der Angler und der Menschenfischer sollten, wie soll ich sagen, unauffällig sein. Die meisten Angler, ich bin ja kein wirklicher Angler, die tragen dann immer so grüne Sachen und so, als ob die Fische das sehen. Wahrscheinlich schon, macht mir auch nicht so viel Gedanken, muss ich sagen. Aber die sind relativ unauffällig. Aber wenn du Jesus groß machen willst, wenn er gesehen werden soll, dann sollten wir irgendwo im Hintergrund sein. Und ich habe das an manchen Seminaren schon gesagt, wenn du schon meinst, du bist dazu berufen, zu verkündigen oder vor einer Gemeinde zu stehen, dann mach dich mit deinem Gehabe so möglichst unauffällig, wie nur irgendwie möglich. Ob es dann Schmuck ist oder andere Dinge oder Kleidung, nicht ungepflegt, das meine ich nicht, aber unauffällig. Weil er muss doch gehört werden. Die Leute sollen doch Jesus begegnen, nicht unbedingt uns, aber dem Herrn. Und das steht im Vordergrund. Das Allerwichtigste ist beim Angeln, ist der Köder und die Bisserkennung. Und der Köder sollte immer den Fisch schmecken, nicht den Angler. Wir essen ja auch keine Würmer. Oh, man angelt ja mit Würmer und so weiter. Aber der Köder sollte ja wem schmecken? Den Fischen. Einige, die mich ein bisschen besser kennen, ich habe es nicht so mit Theater, ist nicht so unbedingt meine Welt. Aber vor anderthalb Jahren ungefähr kam eine junge Frau aus unserer Gemeinde zu mir und sagte, und das Verrückte ist ja, wenn man älter wird, dann sagen die Jungen irgendwann Onkel. Dann weißt du, deine Zeit läuft dramatisch ab jetzt. Also jetzt letztes Drittel, gib noch mal Gas, weil mehr ist nicht. Ja, kann man lachen, ne? Das ist so. Ja, sag mal, wir sind ja manchmal so schräg und sagen mit 50 die Hälfte ist geschafft. Wie viele Hundertjährige kennt ihr denn? Das ist ja gelogen. Mit 50, da hast du nur noch ein Drittel, wenn es gut läuft. Zwei Drittel sind schon weg. Also gib Gas. Ja, muss man so sehen. Also die kamen dann an. Onkel Angelo, wir würden gerne ein Theaterstück aufführen. Sag ich, ja, was habt ihr denn vorgestellt? Die erklärt dann so ein bisschen, ich gebe dir das Skript, aber wir sollten das dann gut üben und so. Was meinst du, ist das dran für uns? Sag, ich finde das super. Ist nicht meine Welt, aber ich finde es super. Am Anfang des Jahres, wisst ihr, ich mache das tatsächlich so, ich bete immer für ein Ziel, für mehrere Ziele, am besten in 3-Jahres-Turnus für die Gemeinde. Wo sehe ich eigentlich die Gemeinde in 3 Jahren? Muss nicht jeder so machen. Und dann sage ich der Gemeinde auch, dieses Jahr habe ich den Eindruck, dass wir das und das anpacken sollen. Und dieses Jahr habe ich der Gemeinde im Januar gesagt, war meine erste Predigt im Januar, wir sollten unseren evangelistischen Dienst verdoppeln. Wir sollten doppelt so viel Geld in die Hand nehmen, doppelt so viel Zeit, doppelt so viel Mut brauchen wir, um andere Wege gehen zu können, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ja, und dann kam diese junge Schwester dann auf mich zu. Ich sagte, okay, das kann ja auch so ein Weg sein. Die haben dann ein Jahr geprobt für ein Theaterstück. Sagten, okay, wir würden gerne, dass du am Ende dann eine evangelistische Botschaft hältst. Sag ich, ja, mache ich auch. Und dann haben wir das Bürgerhaus angemietet. Die Gemeinde ist ja viel zu klein bei uns, da passen maximal 200 Leute rein. Mieten dann das Bürgerhaus, hatten wir vor 2 Tagen. Und es kamen 800 Leute, hatten 2 Stunden Theaterstück, evangelistisches Theaterstück mit Bibelstellen und Predigten zwischendurch und Singen zwischendurch. Am Ende hatten wir dann eine kurze, sehr kurze evangelistische Botschaft, aber eben mit der Einladung, und jetzt hast du so viel gehört und so viel gesehen, jetzt geben wir dir die Möglichkeit, dich zu bekehren. Wenn es dein tiefer Wunsch ist, ein Leben mit Jesus zu beginnen, dann komm bitte nach vorne. Und dann kam einer nach dem anderen nach vorne. Und da stand eine große Traube, ich glaube 13 oder 14 Leute, die eine Entscheidung getroffen haben. Die Leiterin vom Bürgerhaus sagte, so viele Leute waren noch nie im Bürgerhaus in Wilhelmsburg. Über 800 Menschen. Wir selber haben mit so viel nicht gerechnet. Aber wenn du deiner Gemeinde sagst, wir wollen verdoppeln, ja, dann tu das auch. Und wenn du heute sagst, ich will ein Menschenfischer werden, Herr Jesus, mach, dann musst du mit Wegen rechnen, an die du jetzt noch nicht denkst. So, das Theater hat den Fischen geschmeckt. Das war der Köder. Ich mache ja auch kein Geheimnis darum. Ich ging nach vorne und sagte, hört mal zu, das ganze Theaterstück haben wir nur gemacht, damit du dich heute Abend bekehrst. Also ich finde das auch nicht schlimm, wenn man so ehrlich ist. Das ist ja unser Ziel. Wir wollten dich ja nicht nur 2 Stunden unterhalten. Darum geht es nicht. Aber das ist doch unsere Zielrichtung für unser Leben. Das ist die Zielrichtung für unsere Gemeinde. Das ist doch die Zielrichtung für die Zukunft deiner Gemeinde, in der du lebst. Der Köder muss den Fisch schmecken. Und dazu gehören manchmal andere Wege. Und das Allerwichtigste ist Bisserkennung und Anhieb. Weißt du, was das ist? Die meisten, die angeln, die haben dann so eine kleine Pose, die schwimmt auf dem Wasser. Darunter ist ein Haken und ein Köder. Und wenn der Fisch daran beißt, dann zappelt diese Pose. Dann weißt du, okay, jetzt ist ein Fisch in der Nähe. Und wenn die dann runtergeht, dann will der Fisch damit abhauen. Und dann nimmst du die Angel in der Hand und zack, Anhieb. Dann ist er am Haken. Wenn wir den Moment in unseren Gemeinden verpassen, dann bleiben die Leute verloren. Wenn du Menschen siehst in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld, die immer wieder nachfragen nach geistlichen Dingen, das haben sie vorher vielleicht nicht gemacht, ja, dann ist das eine Bisserkennung. Und wenn sie dann in den Gottesdienst immer wieder kommen, ja, dann kannst du dich darüber freuen, aber gib denen keinen Dienst, sondern frag nach, möchtest du dich bekehren oder hast du dich schon mal bekehrt? Anfang dieses Jahres, ein junger Mann kommt zu uns in die Gemeinde, kommt wieder, kommt nochmal. Sagt dir, okay, jetzt rufst du ihn an. Ich rufe an, sag, Heinz, ich habe mich gefreut, die letzten Wochen habe ich dich immer wieder im Gottesdienst gesehen. Hättest du mal ein paar Minuten für mich Zeit? Sagt er, ja, kein Problem. Haben eine Uhrzeit abgemacht, er kommt in mein Büro, setzt sich hin und sagt, sag mal, Heinz, wann hast du dich eigentlich bekehrt? Ich wusste nicht, wann der sich bekehren sollte, aber er hätte ja auch sein können, dass er mal eine Entscheidung für sich getroffen hat. Sag, Heinz, wann hast du dich bekehrt? Er sagt, Heinz, ich habe mich ja noch gar nicht bekehrt. Ja, sage ich, Heinz, jetzt wird es doch mal Zeit. Sagt er, ja, deswegen bin ich ja immer wieder zum Gottesdienst gekommen, aber ich hatte nicht den Mut, dich anzusprechen. Oder jemand aus der Gemeinde, der hat sich bekehrt. Ein paar Wochen später, das gleiche Spiel, wieder ein junger Mann mit seiner Familie, kam einige Wochen, ich rufe ihn an. Peter, schön, dass du die letzte Zeit im Gottesdienst warst, ich habe das gesehen, ich habe mich gefreut. Hast du mal ein paar Minuten für mich Zeit? Wohnt bei mir ganz in der Nähe, der kam auch dann gleich, der saß mir dann wieder gegenüber. Und ich frage ihn wieder dasselbe. Sag mal, wann hast du dich eigentlich bekehrt? Ich habe mich noch gar nicht bekehrt. Als Kind habe ich mal so eine Entscheidung getroffen, so, aber nee, nicht wirklich. Ja, sag mal, willst du das jetzt festmachen mit Jesus? Da sage ich, ich wäre so froh, sagt er zu mir. Ja, dann lass uns mal auf unsere Knie gehen. Ich habe ihm nochmal einige Dinge erklärt. Der hat sich bekehrt. Das war Anfang dieses Jahres. Jetzt haben beide junge Männer einen Dienst in der Gemeinde, sind treu, arbeiten mit. Und der, wisst ihr, wenn wir das verpassen, wenn wir Leute sehen, die zu uns kommen, dann müssen wir doch mal nachfragen, hast du dich bekehrt? Hast du eine Wiedergeburt erlebt? Also wir sind ja schon so eingeschüchtert, dass wir uns das gar nicht mehr trauen zu fragen. Wir nehmen die ja schon als Geschwister auf, obwohl wir es doch gar nicht wissen. Es wäre viel besser, wenn man das festmacht. Bisserkennung und Anhieb. So, wir springen ja nicht ins Wasser, weil wir einen Fisch sehen und nicht jeder Fremde, der zu uns im Gottesdienst kommt, ist ein Opfer unserer Seelsorge. Aber darauf hinweisen, Klartext sprechen mit ganz viel Liebe ist wichtig. Dafür brauchen wir auch keine Ausbildung, Was wir aber tun sollten, ist angeln gehen. Angeln gehen mit der ganzen Gemeinde, Evangelisation, Mission, beten, geben und gehen. Und das, was du dazu beitragen kannst, tu. Und da, wo dir der Herr Möglichkeiten schenkt, nochmal, dann nutze sie bitte aus. Wir stehen nicht unter einem frommen Druck, das brauchen wir gar nicht, das führt der Herr schon. Denn er will ja uns zu Menschenfischern machen. Und er wird es sicherlich gut machen, denn was er angefangen hat in deinem Leben, das wird er dann auch zum Ziel bringen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du Menschenfischer aus uns machen willst, Herr. Und bitte schenk mir und uns immer wieder neu ein Ja dazu. Hilf uns als Gemeinde, als deine Gemeinde, diesen Auftrag gerecht zu werden, Menschen zu fischen, dass Menschen gerettet werden. Bitte schenk du Gnade, Herr, und hilf uns, dass deine Familie größer wird und dass wir zu deiner Ehre leben.